Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Yannick ist zurück aus Bremen und Yannick hat getan, was Yannick tut, wenn er in Bremen Borussia Mönchengladbach schaut. Gladbach gewinnt und Alassane Player schießt 3 Tore. Das war zuletzt öfter mal der Fall, damals 2018, dann beim Pokalspiel gegen Hasstedt in der Nähe des Weserstadions und jetzt wieder im Weserstadion. 3-mal Player beim 4:2 von Borussia Mönchengladbach bei Werder Bremen. Es hat zwar 2-mal getutet, das Schiffshorn, aber am Ende war dann Essig mit Werder. Und Yannick, ich finde, es war ein richtig, richtig gutes, interessantes, abwechslungsreiches Fußballspiel, das eigentlich alles hatte, was man braucht, um gut unterhalten zu werden.
Ich würde sagen, es war alles dabei. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr loben für die 3 Player-Tore, denn bei meinem letzten Besuch hat das Schiffshorn 5-mal getutet. Das war das 1:5 unter Daniel Farke im Weserstadion, aber jetzt in dem Sinne Wiedergutmachung. Und ja, es ging ja in allen Belangen für Borussia auch schon gut los. Ein sehr früher Elfmeter-Pfiff, den gibt es ja sonst fast schon traditionell die Saison eher gegen Borussia. Sollte es dann auch noch geben, auch ein großes Diskussionsthema, aber ja, dann stand da Alassane Player und hat schon mal den ersten von 3 Streichen vollendet. Borussia hat wirklich richtig gut losgelegt, so wie man das auch zuletzt in Heidenheim gemacht hat und so wie man sich das eigentlich immer wünschen würde in einem Auswärtsspiel. Das brachte dann auch wieder ein 2:0, wieder Player, da so ein bisschen ja im Rückraum gelauert, als wäre das nicht richtig geklärt bekommen hat und bisschen profitiert auch vom Werderaner Torwart Michael Zetterer. Aber dann stand es halt flugs 2:0 und ja, Carsten, man denkt dann ja, große Sicherheit, was will man mehr? Aber ein bisschen war es ein Trugschluss, denn Borussia selbst hat Werder dann so richtig ins Spiel zurückgeholt.
Ja, der Freistoß. Wir sind ja große Fans des direkt verwandelten Freistoßes, das muss man ja sagen. Und gut geschossen hat der Schmied ja auch, der Bremer. Aber gut, an der Mauer da vorbeizukommen, war jetzt auch nicht die allergrößte Schusskunst nötig, denn so richtig gut war sie nicht platziert. Irgendwie fehlte einer. Es hätte einer mehr sein können.
Ja, und der Äußere drehte sich noch weg.
Wollte ich gerade sagen, der hat sich dann noch schmal gemacht, der Julian Weigel. Und ja, dann fehlte in der Mauer, fehlten 1,5 Borussen und so quasi in der Summe. Und der Ball flog dann recht ungehindert ins Tor. Jonathan Schmid meinte hinterher, ja, er hat sich schon gewundert, dass Jonas Omlin, der Torwart, so weit in der Torwartecke stand. Aber er fand seinen Schuss auch ganz gut, muss ich sagen. Ich fand ihn auch ganz gut. Sehe gerne diese Freistoßtore und man sieht sie von Gladbach ja nicht. Da muss man halt auf die Gegner hoffen. Ja, und dann war das Spiel plötzlich wieder ein anderes, wie das oft so ist, wenn eine Mannschaft vergleichsweise oder vermeintlich klar 2:0 führt, dann das Gegentor bekommt. Und dann lief es zur Pause so, Yannick, wie es in der vergangenen Saison oft gelaufen ist. Die Gladbacher kriegen dann das große Flattern und vor allem kriegen sie vor der Pause noch den Ausgleich und da sind wir dann beim zweiten Elfmetertor.
Ja, diese ganze 10-minütige Phase hat Robin Hack auf seine Kappe genommen. Wortwörtlich hat er gesagt, dass er das auf seine Kappe nimmt, denn er hatte den Freistoß verursacht. Relativ plump, das war so der Klassiker, Offensivspieler in der Verteidigung, geht oftmals nicht gut aus. Da gab es dann diesen Freistoß und die Dinge nahmen ihren Lauf. Werder hatte schon vorher ein paar Chancen, das muss man jetzt sagen, die waren jetzt nicht völlig neben sich. Borussia hatte dann Umschaltsituationen, hat sich auch nicht so gut ausgespielt. Es kippte schon so ein bisschen, aber das waren eben die großen Kipppunkte. Und ja, du hast gesagt, eigentlich sind das die Momente, in denen dann bei Borussia ja, alles kippt, kann man nicht mehr sagen, sondern gewohnt alles kippte, denn das scheint wirklich der Vergangenheit anzugehören. Es gab eben diesen Elfmeter kurz vor der Pause und das war im Stadion wahrscheinlich wie überall ein bisschen verwirrend. Es gab ja eine Sekunde vorher ein potenzielles Handspiel von Lukas Ulrich, was aber nie im Leben ein Handspiel war, und dann rennt der Bremer Caboret aus dem Strafraum raus und wird so auf der Grenze, an der Grenze von Ulrich umgeschubst. Das war ähnlich plump und dumm wie das, was Hack vorher gemacht hat. Nur als dann auf der Anzeigetafel eingeblendet wurde, es gibt einen Check, ob das Ganze im Strafraum war, da war ich schon ein bisschen perplex. Und ja, Carsten, was soll man sagen? Es ist eigentlich wie immer, den wirklich finalen und überzeugenden Beweis in bildlicher Form habe ich bis heute nicht gesehen. Und es ist die alte Leier. Also der Kollege Thomas Gruhlke hat gerade auch einen Text über Borussia und den VAR geschrieben. Ich habe ihm gesagt, Thomas, ich habe das jetzt wirklich schon dreimal dieses Jahr gemacht und habe das Gefühl, ich müsste mich wiederholen. Aber das fasst ganz gut zusammen, was das Problem bei dem Thema ist.
Ja, also in dem Fall muss ich mal sagen, ist das Problem in meinen Augen, dass einfach dieses eigentliche Foul, was dazu geführt hat, dass der Bremer auf der Nase gelandet ist, einfach nicht im Strafraum stattgefunden hat. Ja, es gab schon so einen kleinen Zupfer scheinbar scheint jetzt ein Foul über mehrere Phasen, ich sag mal, wie so eine, ja, keine Ahnung, wie so ein, sich über mehrere Phasen hinzuziehen. Und die Startphase war wahrscheinlich natürlich noch auf der Strafraumgrenze, aber das eigentliche Foul, das Umschubsen, das plumpe Umschubsen, da gebe ich dir absolut recht, sehr ungestüm, der junge Herr Ulrich, das fand dann ja doch...
Also ohne Not, muss man auch sagen. Genau. Also der Bremer war ja froh, wenn er den Ball noch vor der Seitenauslinie bekommt.
Wollte ich gerade sagen. Also es war einfach völlig unnötig, da überhaupt einzuschreiten, aber es war auch völlig unnötig, dort einen Elfmeter zu pfeifen. In meinen Augen, denn da würde ich doch mal sagen, es gab gar keine Torsituation, und von daher war es dann ein Elfmeter, der dann trotzdem da war. Er wurde halt gegeben und er wurde auch verwandelt, und dann steht es eben 2-2, und das kann natürlich eine komplett spielentscheidende Situation sein, das muss man sagen. Und da sind die Borussen vom VAR in dieser Saison nicht so sonderlich gesegnet, würde ich mal sagen. Und ich sag mal, zum Glück, vielleicht auch für den VAR, für die ganze Geschichte, dass die Debatte dann nicht ganz so groß wurde, haben die Gladbacher in der zweiten Halbzeit das Spiel ja wieder in ihre Richtung gezogen. Aber es ist schon eine sehr seltsame VAR-Saison für Borussia Mönchengladbach. Es wird eine Überschrift sein am Ende dieser Saison, definitiv.
Ja, also man muss sagen, zum Glück hat es wirklich jetzt gar nicht so viele Punkte am Ende gekostet, wahrscheinlich. Weil das ist natürlich eine gute Nachricht, man dann auch anderweitig noch einen draufsetzen kann. Aber also diese ganze Situation war wieder so absurd. Es gibt dann immer wieder Szenen, in denen man sich fragt, ja, okay, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass das mal eine Problematik werden könnte. Also demnächst wird dann schon der erste Atem- und Luftzug berücksichtigt, den es gibt. Irgendwie da beginnt dann die Szene, und irgendwie die Spieler bekommen auch noch Chips implantiert, um den Druck zu messen, der ausgeübt wird beim Körperkontakt. Und
Können ja so Kontaktanzüge tragen, wo man genau nachmessen kann.
Ja, genau,
kann,
so, oder wie die Bälle, im Ball gibt es das ja. Das hatten wir bei der EM letztes Jahr, das gibt es dann auch in den Spielern oder in den Trikots vielleicht, da müssen die Spieler nicht direkt operiert werden, aber ja, das war alles wieder ziemlich absurd, gepaart auch mit der Tatsache, dass der Schiedsrichter sich das ja gar nicht selber anguckt, dass es ja auch immer heißt, der Schiedsrichter soll entscheiden, nur wie soll er das tun, wenn ihm einfach geflüstert wird aus dem Kölner Keller, hey, so und so, da musst du jetzt einen Elfmeter geben, also es wird ihm ja gesagt worden sein, wir sehen da den Kontakt irgendwie noch auf der Linie. Das heißt Elfmeter, aber er hat es ja selber nicht gesehen. Also er hat ja auch vorher einen Freistoß gegeben. Das war seine Wahrnehmung, und ja, das war mal wieder eine dünne Mehrheit für einen Elfmeter-Pfiff, und dann gab es eben das 2-2.
Wobei eins vielleicht noch, wir haben ja beim letzten Mal auch schon drüber diskutiert, es war einfach keine Situation, in der VAR ja eingreifen musste, weil es war ja auch keine klare Fehlentscheidung, weil, glaub, noch nicht mal ein Bremer hätte sich darüber aufgeregt, wenn es keinen Elfmeter gegeben hätte, weil noch nicht mal ein Bremer in der Situation darauf geachtet hat, ob das jetzt die entscheidende Situation für diese Elfmeter-Debatte war.
Man kann es mal gut umdrehen, ne? Man kann ja sich das so vorstellen, und dann hätte es wahrscheinlich in der Sportschau so eine Mini-Lupe gegeben, und dann hätte man da gesagt, ja, wer weiß, vielleicht im Strafraum, aber dann wäre auch der nächste Schnitt gekommen und weiter geht's.
So ist es, und das ist ja eigentlich der Ansatz, der VAR soll eingreifen, das ist das, was Roland Wirkus ja auch kritisiert, Gladbachs Manager, grundsätzlich beim VAR, er sagt ganz einfach, es muss eine klare Situation da sein, über die man dann eben als VAR eingreifen kann, die gab es aber nicht, und deswegen führt sich auf diese Art und Weise in meinen Augen wirklich der VAR ad absurdum, weil er einfach in Spiele eingreift, teilweise entscheidend eingreift. Es trifft ja nicht nur Borussia Mönchengladbach, zwar sehr häufig in dieser Saison, aber nicht nur, wo man sich einfach fragt, ja, was ist das denn jetzt? Und gerechter wird der Fußball dadurch ganz sicher nicht. Und das ist ja der Hauptansatz. Also da sollte man wirklich überdenken. Und wenn dann diese Entscheidung immer mehr Überhand nehmen, dass eben der VAR einem Schiedsrichter einflüstert, was er zu tun und zu lassen hat in dem Fall, dann wird der Schiedsrichter natürlich auch, jetzt mal ganz blöd gesagt, enteiert auf dem Platz. Und genau das soll ja nicht stattfinden. Also alles, was da in Bremen passiert ist, ist absolute Anti-Werbung für das Konzept VAR. Das muss ich mal so sagen.
Ja, Roland Wirkus hat sich dann fast schon traditionell, muss man gesagt, darüber aufgeregt nach dem Spiel, aber man kann es ihm auch gar nicht verdenken. Ist ja auch immer angenehmer, wenn man das aus der Position des Siegers heraus macht, der sich eben dann nicht beschwert darüber, dass er was verloren hat dadurch, sondern eben trotzdem erfolgreich war, dann wirkt es immer etwas objektiver. Aber ja, also egal wie objektiv oder subjektiv, kann man ja eigentlich nur zum Schluss kommen, dass das alles nicht im Sinne des Sports und des Fußballs ist. Ich kann mich letzte Woche daran erinnern, da gab es dann zwei ziemlich identische Szenen bei Brems Weiser und Bayerns Palinja. Einmal gab es rot, einmal nicht. Ja, und sowas gibt es im Prinzip jede Woche. Und das, also ja, ist irgendwie auch unterhaltsam, aber inzwischen vor allen Dingen nervig. Carsten, es verlängert unseren Podcast, weil wir immer drüber diskutieren müssen. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir weiter zu einer ja doch für mich verblüffenden Szene, weil ich ehrlich bin, damit hätte ich jetzt nach der Halbzeitpause nicht unbedingt gerechnet, dass kaum die Leute im Bremer Weserstadion wieder auf ihrem Hintern sitzen oder in der Kurve stehen und aufs Spielfeld schauen und Borussia Mönchengladbach schon wieder in Führung geht.
Tja, da würde ich doch mal sagen, ein klassischer Fall von Konditionierung in deinem Fall. Denn man ist natürlich gewohnt, wenn die Gladbacher 2-0 führen, das 2-2 kriegen, dass sie dann 2-4 oder 2-5 verlieren. Aber nicht, dass sie dann plötzlich wieder in Führung gehen. Das ist ja genau das, was in dieser Saison irgendwie neu dazugenommen wurde bei den Borussen. Dass dieses Thema Resilienz, dass man mit Rückschlägen umgeht, wir werden ja gleich noch auf weitere Rückschläge kommen, dass man mit Rückschlägen umgeht, einfach absolut da ist. Und dass man auch in der Lage ist, dann selber wieder aufzustehen und zurückzuschlagen selber. Und das ist eben genau diese Situation gewesen, die du meinst. Und das war ja eigentlich auch, wenn man das ganze Spiel mal betrachtet, das absolute fußballerische Highlight. Wir beide sind ja auch Freunde des feinen Passes. Wir gucken ja nicht nur auf den Torabschluss, sondern auch auf den Pass. Du hattest damals das Vergnügen, in Mailand live und in Farbe den berühmten Florian Neuhaus Pass auf Alassane Player zu sehen. Und jetzt hast du
auf Hofmann.
Ja. Alassane Player war jetzt der Adressat. Player hat den Pass von Neuhaus damals nicht berührt, was dazu geführt hat, dass Hofmann das Tor in Mailand schießen durfte. So, Player war also indirekt beteiligt, indem er nicht beteiligt war oder sich nicht beteiligt hat. Jetzt war er ja der Adressat und ja, da muss man mal sagen, wo der Hack den rausgeholt hat, das muss er vielleicht mal irgendwann, wenn wir ihn wieder zum Interview vor der Nase haben, wirklich mal beantworten. Das war ja wirklich schon allerhöchste Fußballkunst und Klasse und quasi aus dem Fuß heraus in den Lauf, in die Tiefe, in ja und wirklich so präzise, dass Player einfach nur das Tor machen konnte und da kann man nur sagen, das war schon gehobene Fußballkunst.
Aber Carsten, ich will die Gelegenheit nutzen, ein weiteres Lob zu verteilen, nämlich für den vorletzten Pass, der kam von Julian Weigel.
Ich wollte es mir nicht nehmen, aus deinem Mund zu hören, dass Julian Weigel so eine wichtige Situation mit eingeleitet hat.
Im Übrigen, im gesamten Spiel, ich habe auch bei Thomas Gurke dafür plädiert, dass er eine glatte 2 bekommt, weil ich das wirklich auch defensiv in allen Belangen so fand, wie ich das immer sehen möchte. Und deswegen, genau, ziere ich mich auch nicht, ihn da zu loben.
Also man muss es ja sagen, ich finde, dass Weigel sicherlich seine Dinge hat, wo er auch kritisiert werden kann, weil er einfach ein Typus-Spieler ist, der klar definiert ist, der eben ist, wie er ist, der aber inzwischen, finde ich, doch sehr stabil auch auf hohem Niveau gute Dinge macht und auf gutem Niveau gute Dinge macht und darum auch in dieser Mannschaft schon ein wichtiger Faktor ist, weil er ganz einfach Ruhe ins Spiel bringen kann und weil er eben immer mehr auch diese Aktionen nach vorne einleitet. Das war ja nicht das erste Mal. Zuletzt in Stuttgart hat er beide Tore auswärts, war er mit beteiligt direkt und jetzt eben wieder. Also da muss ich schon sagen, hat er sich klar gesteigert und
das Aber davon hat er sich auch zu Hause zweimal sehr abkochen lassen in direkten Duellen.
Das ist der andere Weigel.
Den gab es aber in Bremen nicht zu sehen. Deswegen alles gut und das war einfach ein toller Angriff. Also wirklich ganz ruhig aufgebaut und dann so schnell Werder ausgehebelt, dass sie es kaum gemerkt haben. Toller Lauf auch von Robin Hack. Ich meine, der ist nominell links außen, aber das ist ja total irreführend, den links außen zu nennen. Der läuft halt diagonal Weigel entgegen, so Richtung Mittelkreis, kriegt dann diesen Ball, der schon ein paar Spieler überspielt. Ja, und dann wirklich passgenau auf Alassane Plea, der auch eiskalt bleibt, der so reinrutscht und Cetera keine Chance lässt. Also das war schon richtig gut. Da denkt man sich, strengt man sich da sonst an mit irgendwie 20 Bällen und Aufbau hinten raus, was vorzubereiten und dann geht es wirklich so schnell vors Tor und auch ins Tor. Und das war sicherlich auch ein Schlag für Werder, die oben auf waren. Gerardo Sioane hat danach gesagt, die Halbzeit hätte Borussia schon gerettet. Ja, kann man mitgehen, denn wenn es die Pause nicht gegeben hätte, wäre vielleicht direkt das 3-2 für Werder gefallen. Ja, und so eben das Gegenteil, Borussia auf der Siegerstraße und die verließ sie dann auch nicht mehr.
Genau, vielleicht noch ein Wort zu dem Tor. Es gibt ja inzwischen, wir haben ja immer wieder auch drüber gesprochen, was ist eigentlich Sioane-Fußball? Ich finde, diese Situation hat es jetzt schon öfter gegeben, dass eben wirklich diese schnelle Durchpassen, ich glaube, dass das 1-5, das Tor von Fukuda in Wolfsburg hat einen relativ ähnlichen Anstrich, da hat Player, glaube ich, den Pass gespielt.
Oder Hack gegen Kiel, Hack, der eigentlich alles ganz ruhig, der so einen Doppelpass mit Elvedi spielt, der dann in den Lauf spielt. Ja, da gibt es schon viele Beispiele.
Und ich glaube, das sind einfach die Abläufe, die inzwischen in der Mannschaft angekommen sind und ich finde immer, dass Automatismen sind halt das, was man immer wieder sieht und man sieht es halt immer wieder. Von daher ist dieses schnelle Umschalten aus der, sagen wir mal, aus dem Ruhestand heraus wirklich ein Merkmal, mit dem die Gladbacher immer wieder zu Toren kommen, ebenso wie das von dir ganz am Anfang angesprochene wirklich Powerspiel in den ersten Minuten, der Versuch, möglichst schnell dem Gegner irgendwie einen mitzugeben, sind das so Dinge, die wiederkehren. Und ja, die Siegerstraße, die hat Gladbach dann nicht mehr verlassen und das 4-2 erzielt, in einer Situation. Ich meine, Bremen war ja immer weiter im Spiel. Das war ja das Schöne an diesem Spiel, dass es wirklich richtig spannend war. Und dass dieses 4-2 ja trotzdem immer noch so ein bisschen, man hat immer noch gedacht, naja, wenn noch eins fällt, dann wird's weitergehen. Und das hat das Spiel ja auch spannend gemacht. Also du musst dich ja da bestens unterhalten haben, sofern du überhaupt was gesehen hast, weil wahrscheinlich die Bremer Fans vor dir, die sitzen ja direkt vor der Journalistenreihe und wenn die aufstehen, dann sieht man wenig.
Dahingehend war das 3-2 wichtig. Also ich glaube, sonst wären sie noch öfter aufgestanden.
Weil die standen ja am Ende doch wohl auch. Also sie werden ja ihre Werderaner noch unterstützt haben.
Ja, da war dann doch, also ich meine, das fiel in der 81. das 4-2, da war der Zahn dann schon gezogen, das muss man sagen. Also da war dann auch, waren dann die Borussia-Fans auch in der akustischen Überzahl sozusagen.
Ja, und da war er dann wieder. Tim Kleindienst. Wir hatten es ja prognostiziert, dass er treffen würde in Bremen, war eigentlich klar, weil er hatte vorher 3 Spiele quasi torabstinent gelebt und Tim Kleindienst hatte nie eine längere Phase, also nie 4 Spiele für Gladbach ohne Tor gemacht und von daher war es der eine Faktor. Er hatte vorher auch noch nie in Bremen getroffen. Der nächste Faktor, er hatte in der Hinrunde nicht gegen Bremen getroffen, trifft aber gegen alle, gegen die er in der Hinrunde nicht getroffen hat, in der Rückrunde, also gegen alle Mannschaften, gegen die Gladbach bisher 2-mal gespielt hat, hat Kleindienst getroffen, bla bla und so weiter und so fort. Also es gab 1000 Gründe, warum er trifft und dann kam nochmal Alassane Plea, eine wirklich richtig präzise Flanke, wenn wir den Pass von Hack eben gelobt haben. Der war natürlich spektakulärer, aber auch Plea optimal in den Lauf reingepasst. Und dann ist natürlich Tim Kleindienst da mit seinen langen Haxen und kriegt den Fuß noch dran und schiebt den Ball rein. Ja, ein klassisches Flanke-Mittelstürmer-Tor, würde ich mal sagen. Aber eben auch eine sehr, sehr gut getimte Flanke und eben ein Mittelstürmer. Und das ist das, was ja Bernd Kraus, Gladbachs Pokalsiegertrainer von 95, in seiner Kolumne vorab geschrieben hatte, dieser Wille von Kleindienst Tore zu machen. Der ist dann einfach da, der wollte einfach dieses Tor, der wollte einfach seine Serie ohne Tor beenden. Und er macht es dann auch. Und das ist das, was Tim Kleindienst natürlich auszeichnet. Aber Yannick, es gibt ja auch den anderen Tim Kleindienst, den, sage ich mal, in diesem Fall, er kommt ja immer gut weg. Meisten Foulspiels in der Liga, wenig gelbe Karten. Aber diesmal hat das dann eher ungeschickt gelöst, das ganze Thema.
Ja, das fing ja schon an, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt vorhin, weil es sportlich erstmal nicht relevant war, dass er die gelbe Karte sieht beim Elfmeter von Alassane Plea in der 7. Minute, weil er sich da auf ein Gerangel einlässt. Ja, gut, er hat das begründet. Es gab ein Interview bei Sky mit fast schon ja, Kultpotenzial, würde ich sagen. Wo fangen wir denn da an? Also
fangen wir mal damit an, dass Kleindienst offenbar die Rheinische Post liest. Das mit Effenberg kam ja auch bei Bernd Kraus vor. Und ich fand, dieses Interview war wirklich Effenberg-esk. Also sehr frech eigentlich, sehr selbstbewusst natürlich, total selbstbewusst. Aber so auch an der Grenze, wo man dann vielleicht sagt, wir haben ja auch kurz geschrieben, kurz quasi drüber diskutiert, war das jetzt cool oder war das eher doch ein bisschen schwierig?
Ja, genau, ich bin da jetzt im Detail bei dem ersten Zitat. Die schubsen mich da im 16er, was soll ich machen? Ich bin 1,94 groß, wenn da neben mir einer steht, dann treffe ich den eben am Hals und nicht an der Brust, wie die bei mir. Also nach dem Motto, gut, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, ich bin ja auch groß.
Wollte ich sagen, das passt ja in die Größe, ja.
Ja, ja, genau. Ich habe das zum Beispiel immer in so Menschenmengen, wenn man sich dann da so ein bisschen ne, seinen Weg bahnen muss, in so, ich kenne das früher immer in Gladbach am Bus, wenn man da sich so seinen Weg bahnt und es dann eng ist, so, dann sind die kleinen Leute immer viel schneller, weil man als Großer jetzt ja auch nicht irgendwem aus Versehen so einen Ellbogen irgendwo hinhauen will. Deswegen hält man sich da zurück. Hat Kleinitz in dem Fall nicht gemacht und dementsprechend ging Sennelin zu Boden. Ja, keine Ahnung, es ist schon so, ich meine, er hat die meisten Fouls aller Spieler in Europas Top 5 liegen, dann gibt es vielleicht einmal dieses eine Spiel, wo es auch alles ein bisschen too much ist und auch gerade in dem Wissen, dass er hat nun mal gelb gesehen, das kann er jetzt ja nicht bestreiten, auch wenn er das vielleicht nicht gut fand und dann wirklich in der Nachspielzeit so reinzugehen, dieses Risiko zu gehen, das ist einfach too much, das ist so ein bisschen vielleicht auch so ein Gefühl, ja, mir gelingt ja alles, nee, in dem Fall halt nicht, dann hat er den Bremer getroffen, ja, dann war es wirklich auch blöd, dass der Schiedsrichter ihm, glaube ich, erst gar nicht gelb-rot geben wollte. Also er hat ihm gelb gegeben, aber hat dann gar nicht gemerkt, dass er vielleicht auch weitermachen sollte mit einer Karte, weil er 85 Minuten vorher die erste gegeben hat. Ja, aber die Konsequenz ist eben gelb-rot und ja, irgendwie so ein bisschen kleine unschöne Geschichte am Ende, weil sie halt doch eine große Konsequenz hat, nämlich die, dass Borussia im nächsten Spiel ohne Kleindienst spielen muss.
Tja, und da erinnern wir uns an das Spiel, wo Kleindienst schon mal gefehlt hat. Es war ein Auswärtsspiel, es war in Wolfsburg, es war ein 1:5 und mit Sicherheit eins der allerschlechtesten Halbzeiten, insbesondere die Gladbacher in dieser Saison gespielt haben. Also von daher erstmal würde ich das in der Kategorie Bärendienst einordnen, auch ein althergebrachtes Wort natürlich, denn Gladbach muss ganz einfach gegen RB Leipzig, gerade in diesem wichtigen Heimspiel auf Kleindienst verzichten gegen einen Gegner, gegen den man wahrscheinlich jemanden braucht, der einfach seine Torchancen konsequent nutzt. Wir werden gleich natürlich noch über die Ersatzmöglichkeiten diskutieren. Ja, also Kleindienst in der ganzen Situation eher unglücklich und ich gebe dir recht, dass das vielleicht so ein bisschen Hybris war, dass er gedacht hat, mir kann sowieso nichts passieren. Ich bin halt im Kleindienst und im Moment bin ich im Flow und mache die meisten Fouls in Europa und bin trotzdem noch nicht mal kurz vor einer Sperre, Gelbsperre. Naja, Fehleinschätzung, gelb-rote Karte bekommen, drüber rumgemeckert und ja, also wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut. Er hat dann ja auch so ein bisschen gegen die Bremer ausgekeilt. Also was ich gut fand an dem Interview, war ganz einfach, dass man gemerkt hat, dass er richtig stinksauer war, dass er das nächste Spiel verpassen wird. Und auch das ist Tim Kleindienst, der, und ich glaube, am meisten war er tatsächlich auf sich selber sauer, aber das würde er natürlich so nicht sagen in so einem Interview, wo er sagt, das war jetzt schon ziemlich dämlich von mir. Er hat das dann anders kanalisiert und wie gesagt, das war halt so ein bisschen Effenberg-esk, da so ein bisschen auszukeilen und zu machen und zu tun. Und ja, ne, also er ist eben, glaube ich, einfach sehr, sehr ambitioniert und hat sich jetzt im Grunde selber erstmal in den Hintern getreten.
Ja gut, die Torlos-Serie wird jetzt auf jeden Fall, bleibt jetzt erstmal bei 9 Minuten stehen, denn jetzt wird sie 90 nicht weitergezählt, das ist ja das Gute, wenn man nicht spielt, dann tickt die Uhr auch nicht. Ja, lass mal vielleicht ganz kurz, wir machen nächste Woche dann die große Aufstellungsdiskussion vom Leipzig-Spiel, ist ja jetzt Länderspielpause, aber was glaubst du, wie Seoane ihn ersetzt? Ich sag's mal so, es war vielleicht ganz gut, dass Alassane Player 3 Tore geschossen hat, denn ich sehe eher Player ganz vorne als Truncherer.
Ja, dann nimmst du mir meine These vorweg, denn ich sehe es genauso. Denn du brauchst gegen Leipzig definitiv jemanden, der der Tore macht. Und der zweittorgefährlichste Mann in Gladbach ist nun mal Player. Er war über Jahre der mit dem größten Torinstinkt. Da hat ihn Kleindienst auch jetzt abgelöst. Und ich will dem Thomas Schwanscherer jetzt ja nicht zu nahe treten, aber er hat einfach in keiner Situation, außer gegen Union Berlin, nach seiner Einwechslung mit dem Kopfballtor zum 1-0-Sieg, zum wichtigen 1-0-Sieg, das wollen wir auch mal betonen. Also da hat er schon was gebracht für die Mannschaft, aber er hat halt wirklich zuletzt überhaupt kein Selbstvertrauen auf den Platz gelegt. Und zum Zweiten ist für mich auch ein Faktor, dass es eben Kevin Stöger gibt. Und Kevin Stöger kann ganz locker den Player-Posten hinter den Spitzen einnehmen. Und theoretisch kann man natürlich auch mal mit 4-4-2 spielen, indem man dann vielleicht sogar noch den Gumu mit in die Mitte zieht und ein bisschen anders aufstellt. Aber ich würde einfach sagen, Stöger rein auf die 10 und Player vorne ins Zentrum. Das wäre meine Variante, weil, wie gesagt, es geht um Torgefahr. Und die bringt in meinen Augen eher Alassane Player als Thomas Schwanscherer, weil, ja, keine Ahnung, also er ist jetzt ja auch wieder reingekommen und er setzt sich ein, er macht und tut, aber es ist einfach effektlos.
Ja, genau, deswegen, also kann man dem Kevin Stöger dann auch wieder was Gutes tun und man hat ja auch noch einen Spielmacher in Florian Neuhaus dann auf der Bank, Rocco Reitz ist zurück, Frank Honorat ist wieder im Kader, also es gibt diese Option, Robin Hack ist jetzt auch bei 9 Scorerpunkten schon, wenn man den rausgeholten Elfmeter in Bremen mitnimmt, bei 10, also
Da wo du sagst, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber es gibt ja noch eine ganz andere Denkvariante, was ist mit Nathan Gumo? Der ja so in der Art, und je nachdem, wie man das Spiel angehen will, könnte natürlich auch Frank Honorat über die rechte Seite kommen und Gumo in die Mitte wechseln.
Na, ist also, nicht komplett ausgeschlossen. Ich fand, ja.
Gab's, glaube ich, mal bei Farke, ne?
Nee, Seoane schon. Das gab's bei, also Farke hat das, ich will nicht sagen erfunden, aber er war der Erste und Gumo hat das mal gegen Hoffenheim gespielt. In einem Heimspiel hat dann auch das Siegtor geschossen. Aber ja, gut, es kommt ein bisschen darauf an, was man für einen Spieler wartet, wie man es angehen will gegen Leipzig. Ich sag mal so, das Gute ist, wenn Gumo nicht über die Außenbahn kommen muss, dann kann er sich nirgendwo festlaufen wahrscheinlich. Das war jetzt schon in Bremen problematisch. Sein großes Problem, dass er einfach sehr schlecht vorbeikommt am Gegner, wenn er nicht schon irgendwie 35 km/h drauf hat. Aber ja, es gibt Optionen, das ist ja schon mal eine gute Nachricht und es ist auch nur ein Spiel, das Tim Kleindienst fehlt und ja, wer weiß, vielleicht sagen wir dann auch in 2 Wochen, Mensch, das war eine richtig gute Variante, hat geklappt und dann ist Tim Kleindienst sein Platzverweis auch viel eher zu verzeihen.
Ganz theoretisch gibt es natürlich, das sei jetzt noch an die Freunde des Nachwuchses gerichtet, gibt es natürlich auch noch die Variante Fukuda. Der hat es ja dann in Wolfsburg bewiesen, dass auch er Tore schießen kann in der Bundesliga. Also von daher nicht ganz von der Platte, glaube ich, auch dieses Thema.
Aber geht in Richtung Chronistenpflicht wahrscheinlich, das erwähnen zu müssen, oder?
Ich vermute das jetzt erstmal, aber zumindest, wenn wir jetzt drüber reden, ist da eben die Frage, wie weit Schwanscherer und Fukuda auf Augenhöhe sind, was das angeht, wenn man jetzt mal Player als Top 1 und dann vielleicht sogar die Ngumu-Variante als Top 2 ansetzen würde, in meinen Augen, dann würde wahrscheinlich wirklich auf Augenhöhe würden Fukuda und Schwanscherer kommen, vielleicht sogar mit einem kleinen Vorteil für den Jungen.
Ja, mal gucken. Es gibt ja auch das Testspiel am Donnerstag gegen Viktoria Köln. Das ist ja so ein typisches Fukuda-Spiel, wo er wahrscheinlich wieder trifft. Wir schauen. Also es gibt da auch einiges zu debattieren, einige Ideen. Und jetzt ist ja auch Zeit, das in aller Ruhe und Ausführlichkeit zu tun. Aber Carsten, wir sind jetzt bei einer Personalie noch gar nicht gelandet, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie sportlich auch keine Folgen für den Ausgang des Bremen-Spiels hatte. Aber ich sag mal so, die Torwart, es ist eine Odyssee. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das die große, lange Torwartgeschichte, die, wie ich damals geschrieben habe, ja irgendwie ausgelöst wurde davon, dass Manuel Neuer Skifahren ging und sich das Bein gebrochen hat, die geht weiter. Es gab mal wieder den Torwartwechsel, es ging mal wieder nicht weiter bei Jonas Omlin. Und ja, also ich meine, im tragischen Bereich waren wir wahrscheinlich vorher schon, aber jetzt sind wir bei seiner Personalie endgültig da angekommen. Eine Adduktorenverletzung, deren Größe und Schwere wir jetzt gerade noch nicht kennen, aber es sorgte dafür, dass Thiago Pereira Cardoso zum zweiten Mal ins Tor kam.
Ja, für den Burschen freut mich das. Er war dann auch da und interessant finde ich ja immer, was heißt immer, es gab jetzt ja genau zwei Beobachtungszeiträume in Heidenheim und jetzt in Bremen, dass wenn Pereira ins Tor kommt, die Mannschaft noch fokussierter ist, was die Defensivarbeit angeht, um ihnen wirklich auch so ein bisschen zu helfen. Das ist mir so aufgefallen, dass dann eben noch mehr versucht wird, die Bälle vom Tor fernzuhalten. Nicht, weil man ihm nicht zutraut, dass er keine halten würde, sondern um ihn einfach ein bisschen zu entlasten und ihm den Job leichter zu machen. Also ich weiß nicht, ob Omlin oder Nicolas das auch beobachten, aber ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ja, was soll
auf
ich
jeden Fall. Sagen? Also ich würde fast sagen, das hat mit das 4:2 ausgelöst, weil Borussia dann in so eine Phase kam, wo sie viel Entlastung hatten, wirklich auch wieder sehr gut überlegten und souveränen Ballbesitz und ja, dann fiel das 4:2.
So, und das ist ja schon mal positiv, weil das spricht für mich, für den Teamgeist ganz, ganz klar, dass man eben die Kollegen unterstützt. Also nicht, nochmal, nicht, dass man ihm nicht zutraut, dass er nicht auch wirklich richtig gut hält, sondern ganz einfach, um ihm die ganze Geschichte leichter zu machen. Er ist noch unerfahren in der Bundesliga, ist ja Nationaltorwart von Luxemburg. Er spielt in der U19 ja öfter, als es Jonas Omlin bei den Profis getan hat in dieser Saison. Also von daher ist er im Spielrhythmus drin. Aber wenn man dann in so ein Spiel reinkommt im Weserstadion, Stadion, aufgeheizte Stimmung, direkt da vor der Kurve und dies und jenes, da kommt dann viel zusammen. Von daher erstmal Glückwunsch an ihn, dass er das gut gemeistert hat. Und ja, das zum Zweiten, ja, Jonas Omlin, das, ja, ich würde sagen, Tragik ist schon das richtige Wort, weil er hat ja wirklich erstmal wird er abgelöst als Nummer 1, weil er verletzt ist. Nicolas spielt richtig gut, dann kommt er zurück, dann handelt er sich nach wenigen Minuten die rote Karte ein. Gegen Augsburg verliert damit das Spiel, das muss man ja so sagen. Diese Aktion war ja dann letzten Endes grundlegend für die 0:3 Heimniederlage. Naja, und dann kommt er dann eben jetzt zurück, nachdem spielt dann gegen Mainz, das Spiel geht dann auch verloren. Und dann spielt er wieder und hat eine Adduktorenverletzung. Und ich würde jetzt mal befürchten, was heißt befürchten? Ich würde mal sagen, dass ich glaube nicht, dass er gegen Leipzig zwangsläufig wieder fit ist. Das heißt also, die Torwartfrage bleibt uns erhalten und es ist absolut skurril, so würde ich das jetzt mal nennen, dass über Jahre eigentlich nur Jan Sommer da war. Das hat ja Tobias Sippel nach seinem Einsatz gegen Augsburg gesagt. Jahrelang gab es nur Jan Sommer und ab und zu Sippel. Und jetzt gibt es irgendwie, man wundert sich ja fast, ihr habt es auch geschrieben, in Watte packen den Pereira. Ist die Frage, ob er überhaupt zur Nationalmannschaft darf oder schon irgendwo versteckt wurde, dass ihn keiner findet. Gut, Gladbach hat noch ein paar Torhüter, das ist jetzt nicht das Problem. Und zur Not muss man halt dann Uwe Kamps reaktivieren oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, die Fragen gab es ja schon tatsächlich. Sie wurden scherzhaft gestellt, aber noch 3 Wochen, dann wird es konkreter. Ja, man ist ja auch bei einem Punkt bei Omlin, bei aller Tragik und so, muss man es ja, wie Roland Wirkus immer sagt, auch versachlichen. Und dazu, also man kann ja auch Gefühle versachlichen in dem Fall. Und ja, dieses gibt einfach, glaube ich, auch der Mannschaft inzwischen jetzt nicht mehr ein rundum gutes Gefühl, weil er ja seinen Rhythmus sucht. Seoane hatte da unter der Woche in so einer Runde so mal eine Art Plädoyer auch noch gehalten, irgendwie ihm diese Zeit zu geben. Das hatte ich jetzt schon wieder erledigt, weil er wieder verletzt ist. Und ich bin auch sehr sicher, mindestens das eine Spiel ausfallen wird. Ich weiß noch, wir haben letztes Mal bei Nicolas hier gesessen und kannten noch nicht die Diagnose. Und dann gab es eine ganz böse Nachricht. Das hoffen natürlich alle, dass es das nicht ist. Aber ja, wenn dann einmal was an den Adduktoren ist, dann hat sich das in der Regel auch nicht nach 3 Tagen. Ich erinnere mich an das Mainz-Spiel, als er ja auch keinen glasklaren Fehler bei den Toren gemacht hat, aber man auch oft so das Gefühl hatte, ach, wer weiß, der Nicolas, der hätte vielleicht doch einen da rausgeholt und dann wäre das Spiel länger offen gewesen, Borussia nicht in Rückstand geraten, wie auch immer. Und dieses Gefühl vermittelt er der Mannschaft einfach nicht, ein Rückhalt zu sein. Da geht's ja bei Torhütern in der Regel drum. Er hat das selbst auch gesagt nach dem Mainz-Spiel. Mensch, irgendwie so, mir fehlt dieses Spiel, wo ich denke, Mensch, jetzt, das war aber mein Ding, das war mein Spiel. Haben wir auch schon oft gesagt, dass er so richtig Punkte der Mannschaft auch nicht gewonnen hat. Deswegen bin ich unterm Strich fast dann auch schon froh, dass Thiago jetzt mal so ein Spiel bekommt, wie das gegen Leipzig, wo er auch anders geprüft wird, wo man auch vielleicht ein bisschen mehr Erkenntnisse sammeln kann, wie viel ihm da schon zuzutrauen ist. Aber ja, unterm Strich steht einfach, das ist eine absurde, kuriose, skurrile Geschichte, Borussia und die Torhüter.
Ja, also das kann ja, ne, du hast es gesagt, wir wissen tatsächlich nicht, wie lange Omlin jetzt tatsächlich fehlen wird. Er hat natürlich jetzt die Länderspielpause Zeit, sich da zu regenerieren. Aber ja, wie gesagt, also ich, na, Leipzig wird mit Sicherheit knapp werden. Oder was heißt mit Sicherheit? Ich vermute mal, dass es knapp werden wird. Ja gut, und dann ist man in der Situation, du hast eben Manuel Neuer angesprochen, beim FC Bayern steht jetzt auch der junge Kerl da im Tor und macht auch seine Erfahrungen, hat auch ein Tor in der alten Förster oder an der alten Försterei bekommen, wo man wahrscheinlich sagen würde, na, das kriegt er wahrscheinlich in 3 Jahren nicht mehr, weil er anders zum Ball geht und nicht mit einer Hand und da rumfingert und macht und tut. Ja, das sind Dinge, die Pereira wahrscheinlich auch noch bevorstehen, aber andererseits muss man ja sagen, der Kerl hat einen Profivertrag und damit auch den Anspruch, Bundesliga zu können. So, Punkt. Damals Marc-André Ter Stegen war auch 18 Jahre alt, etwas älter sogar noch als Pereira, hat dann auch sein Ding gemacht. Gut, das war natürlich ein Torwart, bei dem man schon unfassbare Prognosen vorher gestellt hat, aber auch die mussten erstmal erfüllt werden. Pereira ist Nationaltorwart, also vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Mannschaft dann mit viel geschärfteren Sinn verteidigt und das gar kein großes Problem wird, die Torhütergeschichte. Als wenn da ein so verletzungsanfälliger und dann eben auch wackelnder Omlin steht, ohne ihm wirklich was zu wollen. Ich glaube, er ist wichtig für die Mannschaft als Typ und aber als Torwart ist er eben keine verlässliche Größe. Und dann ist es vielleicht hilfreicher für die ganze Mannschaft, wenn jetzt verlässlich dann einfach ein anderer im Tor steht, wo man auch weiß, wir können uns darauf einstellen, wir haben jetzt unsere Spiele miteinander, es gibt das Testspiel und. Also von daher, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und klar, wenn Omlin fit ist, wird er auch spielen. Aber ja, für Pereira ist es eine Riesenchance, sich jetzt hier wirklich aufzubauen. Und vielleicht wird es nicht das erste und letzte Spiel sein, was er gegen Leipzig dann macht.
Ja, also gegen Leipzig.
Erste sowieso nicht.
Diese Saison schon.
Na, ich meinte generell das erste Spiel.
Ach so, ja, ja. Ja, aber mal im Borussia Park auch. Das wäre dann auch was anderes nochmal. Bisher zweimal auswärts. Aber ja, das Thema werden wir so schnell nicht los. Ist auch schön. Wird es in der Länderspielpause definitiv nicht langweilig. Aber Carsten, würde es ja eh nicht, weil zum einen natürlich auch Länderspiele anstehen, auf die wir blicken, weil es das Testspiel gibt. Aber weil es ja auch ein Moment ist, jetzt nochmal so auf die Tabelle zu schauen und die Lage, wie sie sich da gestaltet. Das war auch schon ein Statement in Richtung Europa wieder von Borussia. Man ist jetzt Siebter, man hat 40 Punkte. Also letztes Jahr hätten wir es groß thematisiert, dass 40 Punkte geschafft sind. Die gab es ja gar nicht mit 34, aber jetzt ist diese Marke geschafft. Man hat 2 Punkte vom 8., 2 vom 9., der heißt mittlerweile FC Augsburg. Man hat 5 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund als 11., also ist genauso nah dran am BVB wie am 3. aus Mainz. Verrückt, aber so ist es. Und ich würde sagen, ja, Roland Wirkus will das ja noch nicht so richtig ausrufen. Ich finde es auch okay, dass jetzt nicht die Borussen sagen, jawohl, jetzt alles für Europa. Aber so im Umfeld und was die Fans vor allen Dingen angeht, kann man das ja schon mal tun, weil ich glaube, diesen Push braucht die Mannschaft gerade auch zu Hause. Ja, und über allem steht ja, Carsten, die Frage, können sie es denn wirklich schaffen? Also haben sie es schon drauf?
Ja, also ich bleibe bei dem, was ich vor einiger Zeit geschrieben habe. Es wird sich zu Hause entscheiden. Da gibt's doch noch einen ganz schönen Malus inzwischen mit den 5 Heimniederlagen. Auswärts hat man jetzt 6-mal gewonnen. Das ist schon mal ein richtiges Statement. Und ärgerlich ist, dass man mit einem Heimspiel mehr noch mal ganz anders dastehen würde. Dass eben eins von diesen beiden Spielen gegen Augsburg und Mainz, ja, Augsburg dumm gelaufen, rote Karte, Mainz, ja, super drauf und klasse, starker Gegner, aber trotzdem sind das Heimspiele, die man als Gladbach gewinnen sollte. Jetzt kommt Leipzig, das ist einfach eine Hypothek, die man mit sich herumschleppt als Borussia Mönchengladbach. Fast skurril, ja fast schon, dass man jetzt auswärts hier der große Macher ist. Aber nochmal, diese Supersaison 74, 75, überall auswärts die dicken Dinger eingefahren, in Enschede den UEFA Cup geholt, mit dem Auswärtsspiel auf Schalke damals die Meisterschaft klar gemacht, die Tabellenführung und so weiter und so fort. Also ne, man Gladbach und auswärts ist ein spezielles Thema, aber wie gesagt, für mich entscheidet sich das Ganze zu Hause, dass man da einfach jetzt wieder eine Stabilität reinbekommt. Leipzig war ja zuletzt schon auch ein Gegner, gegen den man sich gut verkauft hat als Borussia Mönchengladbach, und da muss man jetzt eben sehen, fast kann man ja sagen, schade, dass es jetzt ein Heimspiel gibt, aber andererseits muss man auch sagen, dann sollte man es einfach mal gewinnen. Und da wird vielleicht, da in diesem Spiel wird sich schon so ein Weg dann eben zeigen, weil irgendwann wird man vielleicht auswärts auch nicht mehr nachholen können, was man zu Hause nicht gemacht hat. Also für mich entscheidender Faktor Heimbilanz.
Ja, zumal drei der vier Heimgegner Leipzig, Freiburg, Wolfsburg sind, der fünfte, sechste und achte. Also die Mannschaften, die Borussia tabellarisch am nächsten sind. Und es wäre ja auch so, mit dem Sieg gegen Leipzig ist man dann definitiv Top 6, weil man vorbeiziehen würde. Also da kommt schon einiges zusammen. Und ja, Borussia ist ja so von 3 bis 11 wirklich in der Mitte dieses Achterpulks. Nee, wie viele sind es denn? 9 sind es ja sogar inzwischen, die um Europa spielen. Aber man ist da genau in der Mitte. Ich sag mal so, wo die Reibung vielleicht sogar am höchsten ist. Irgendwer wird sich nach unten verabschieden, die anderen dann nach oben. Aber das sind wohl die Plätze 5, 6, 7, wo es bis zum Ende richtig spannend wird. Man geht ja weiterhin wirklich so als Underdog auch ein bisschen rein, denn das muss man sagen, wenn ich jetzt in Bremen allein auf die Expected Goals Bilanz gucke, selbst wenn man den Elfmeter abzieht, hat man immer noch 2,0 zugelassen. Das ist schon einiges, auch wenn viel Kleinvieh dabei war, was die Chancen angeht, aber eben auch einige Großchancen, die da nicht drin waren, die auf die Latte klatschten, wo es irgendwie verdammt eng war. Ich denke da an die Chance von Agu am langen Pfosten, als man da in der ersten Halbzeit gar nicht wusste, was er da eigentlich macht, warum er den nicht reinmacht. Also Borussia ist kein richtiger Überperformer, das würde ich irgendwie nicht sagen, auch wenn das jetzt die reinen Zahlen sagen, aber auf die würde ich mich da nicht verlassen, weil man schon den Faktor Resilienz, Momentum und so weiter gerade hat und sich dadurch irgendwie so aufplustert und einfach auch ja stärker wirkt, als man im Kern vielleicht ist. Aber das ist egal. Wenn man Spiele gewinnt und punktet, dann zählt das. Und es gibt auf jeden Fall das Vertrauen, dass man da jetzt auch noch so, weiß ich nicht, 13, 14 oder so holen kann aus diesen 8 Spielen. Und dann ist man ja nun mal ganz fett dabei. Dann kommt es ein bisschen darauf an, was die anderen noch machen und in welchen Spielen genau man, ne, Stichwort Leipzig und Freiburg und so, diese Punkte holt. Aber ja, das ist jetzt das, was bevorsteht. 8 Wochen Kampf um Europa und Hochspannung.
Also alleine das so sagen zu können, dass man jetzt eben mittendrin ist im Europa-Thema, ist ja schon mal ein riesiger Schritt nach vorne. Das dürfen wir jetzt ja auch mal nicht unterschlagen. Du hast eben schon gesagt, die 40 Punkte gab es in der vergangenen Saison noch nicht. Da gab es dann 34 nach 34 Spieltagen. Jetzt hat man 40 nach, bin ich gar nicht so textsicher,
26.
nach 26 Spieltagen. Das heißt also, es wird... Würde mich jetzt sehr wundern, wenn gar nichts mehr dazu kommt, sagen wir es mal so. Das heißt also, Gladbach wird, was das angeht, schon mal deutlich, deutlich, deutlich im Plus sein im Vergleich zur vergangenen Saison. Wenn man überlegt, dass man noch im Oktober 2024 wirklich ganz andere Stimmen gehört hat, dass alle rausgeschmissen werden sollten, dass da nichts wirklich der Mannschaft zugetraut wurde und sie jetzt wirklich stabil daherkommt und 4 Auswärtsspiele in Folge gewonnen hat, trotz 2 Heimniederlagen, das ist ja dann wiederum das umgedrehte Thema, es geschafft hat, wirklich da oben dabei zu sein und sich zumindest in die Option reinzubringen, eine der großen Überraschungen dieser Saison zu werden. Ich finde, dass schon die Gladbacher dabei sind, sich als solche hinzustellen, weil man eben ganz andere Töne noch gehört hat, noch vor einigen Monaten. Und plötzlich dann die Dinge dann ganz anders gelaufen sind. Es ist spielerisch, was dazu gekommen ist. Es ist vor allen Dingen mentalitätsmäßig, was dazu gekommen, weil so ein Spiel in Bremen war ja wiederum eine Reaktion auf eine deutliche Heimniederlage gegen Mainz. Das darf man ja nicht vergessen. Also je nachdem, von welcher Perspektive man das sieht, ja, also was das große Thema Europa angeht, finde ich, ist es ärgerlich, dass eben zu Hause nicht viel gelaufen ist. Andererseits diese 40 Punkte, diese Auswärtsbilanz, aber auch diese Art und Weise, wie Borussia Mönchengladbach mit Rückschlägen umgeht, das ist schon ein deutliches Plus. Da hat sich einiges getan. Entwicklung mancher Spieler, man darf auch nicht vergessen, du hast gesagt, Reiz gerade erst wieder zurück, Honorar gerade erst wieder zurück, muss noch sein Comeback feiern. Dann hast du die riesige Problematik mit den Torhütern, wo inzwischen jetzt dein vierter Torwart zwischen den Pfosten steht in dieser Saison. Also das sind alles Dinge, da kann eine Mannschaft auch immer aus dem Tritt geraten, aber Gladbach ist dabei und das finde ich, das ist schon mal eine ganz, ganz große Leistung in dieser Saison.
Genau, das sind eben auch noch Dinge, die einen glauben lassen, vielleicht kommt ja auch nochmal so diese richtige Serie, denn wenn wir ehrlich sind, ist, ja, man hat das erledigt mit den 2 Siegen in Folge, aber 3 hat man jetzt auch noch nicht geschafft, was man ja, also muss man nicht zwingend schaffen, aber ist ja was, was man so mit so einer Europafähigkeit, glaube ich, verbinden würde, dass es dann irgendwann mal so richtig fluppt, dass man einfach mal 9 Punkte in 14 Tagen holt und einen richtig großen Schritt macht. Sowas fehlt. Man hat die super Bilanz gegen die Spiele in den Spielen, in denen man Favorit ist. Man hat gegen die letzten 7 der Tabelle alle 11 Spiele gewonnen. Aber, Carsten, ist dann nun mal so, in den anderen 15 Spielen gab es halt nur 7 Punkte. Deswegen jetzt die Pflicht gegen Teams wie Leipzig, Freiburg und so mal was zu holen. Und das eben auch vor allen Dingen zu Hause, denn schön und gut, 20 Punkte auswärts, Wahnsinn, hätten wir nie gedacht, aber 20 Heimpunkte sind dann eben auch zu wenig. Also es gibt noch so die Potenziale plus die von dir angesprochene personelle Stabilität, die man sich ja nicht immer aussuchen kann, die einen glauben lassen, okay, wenn man da jetzt sogar noch einen Tick drauflegt und von dem anderen nicht so viel einbüßt, dann muss das nicht nur nicht schlechter werden, sondern wird sogar vielleicht auch noch besser im Endspurt, wenn ja auch noch so ein paar andere Faktoren reinkommen. Also ich glaube, ein Spiel am 31. Spieltag ist ja dann doch was ganz anderes als am 4.
Ja, natürlich. Also die Mannschaft ist jetzt dabei, sich einen Status zu erarbeiten, der natürlich Ansprüche weckt. Also das ist mal klar, wenn erstmal dieses Thema Europa in den Köpfen ist und dafür hat die Mannschaft gesorgt, dafür allen Respekt. Auch nochmal unter den Umständen, dass eben doch einige wichtige Spieler ausgefallen sind. Also wenn wir irgendwann mal gesagt hätten, welche Spieler besser nicht über Wochen fehlen sollten, also man muss sich das ja vor Augen führen. Franck Honorat hat in diesem Jahr noch kein einziges Spiel gemacht. Und den hätten wir mit Sicherheit auf die Liste derer gesetzt, die nicht ausfallen sollten. Dann auch ein Rocco Reitz als Typ, als einer, der die Mannschaft antreibt und so weiter. Dann natürlich die Torwartdebatte. Also das sind alle schon Themen, die auch große Themen sind und die trotzdem nicht dazu geführt haben, dass es einen Einbruch gab. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass mehr drin sein könnte, wenn an der einen oder anderen Stelle, das ist jetzt eben die Heimbilanz, da noch ein bisschen draufgelegt würde. In diese Situation haben sich die Borussen gebracht. Wir haben ja immer so gesagt, ne, dass sie sich selber irgendwo in Probleme immer wieder stürzen mit komischen Rückschlägen, mit komisch verlorenen Spielen, mit verspielten Führungen etc. pp. Jetzt haben sie auf hohem Niveau sich sozusagen ein bisschen unter Druck gesetzt, die Gladbacher. Aber ich glaube, damit können die umgehen. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie die letzten Wochen jetzt hier ablaufen. Es gibt Auswärtsspiele, wo ich sage, da muss man gewinnen, beispielsweise beim Aufsteiger St. Pauli. Es gibt Heimspiele, wo man sagt, naja, und es gibt Auswärtsspiele, wo man sagt, vielleicht geht mal wieder was. Ich denke da an Dortmund. Also wird eine ganz spannende Geschichte.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich sage München, denn wer weiß, vielleicht ist der FC Bayern dann schon Meister und was das bewirkt, gerade in Zeiten, in denen sie dann vielleicht noch in der Champions League drin sind, das wissen wir auch.
Aber jetzt bin ich mal frech und sage, das wäre ja nichts Besonderes, ne?
Ja, also keine Bonuspunkte.
Ich meine, Gladbach ist ein Angstgegner des FC Bayern und da würde ich jetzt mal sagen, wäre Dortmund für mich schon weit, weit besonderer, wenn man da was holt, weil das ist schon ewig lange her. Und ja, mal schauen. Also es wird auf jeden Fall, und das ist ja das, was die Mannschaft geschafft hat, was Sioane, was Virkus mit der Mannschaft zusammen aufgestellt haben, dass man jetzt zu diesem Zeitpunkt nach 26 Spielen über diese Themen redet. Also da waren, wie gesagt, noch mal ganz andere im Oktober da auf der Platte. Und von daher macht es dann ja auch Spaß. Macht einfach Spaß, auch solche Spiele zu gucken wie das gegen Bremen, wo eben es hin und her wogt und wo die Gladbacher dann am Ende ihre Qualitäten so einbringen können. Das ist ja ganz schön, wenn man dann auch guten Fußball und tolle Aktionen sieht, über die man dann ein bisschen schwärmen kann, wie Passhack und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die dazugekommen sind, positiv dazugekommen sind. Und ja, also es ist insgesamt, finde ich, schon mal eine gute Saison der Gladbacher, die jetzt, und das ist ja dann dieses große Wort, wie es damals Jos Luka immer gesagt, bekrönt werden könnte, mit dem Thema Europa. Und das ist nah dran und das ist ein richtiger Erfolg.
Ja, und diese Ausgangslage kann man jetzt ein bisschen sacken lassen. Es sind ja doch einige Spieler unterwegs. Es ist kein Schweizer unterwegs. Jonas Omlin war natürlich auch nicht nominiert, aber jetzt hätte er auch nicht fahren können. Nico Elvedi wäre bereit und jetzt auch nicht so schlecht drauf, aber ist mal nicht nominiert, weil Trainer Murat Yakin sich auch mal ein paar andere Spieler anschauen will. Deswegen ist so die überraschendste Personalie, dass Nathan Ngoumou jetzt Nationalspieler ist, nämlich indem er sich für Kamerun entschieden hat, ist da jetzt unterwegs und spielt WM-Qualifikation. Ja, und sonst gibt's halt üblichen Verdächtigen. Tim Kleindienst darf da spielen, wird sicherlich auch von Beginn an spielen im Nations League Viertelfinale. Und ja, wir schauen da wie immer drauf. Wir sind Donnerstag beim Testspiel und dann, ja, darf jetzt sicherlich auch schon die Vorfreude steigen aufs nächste Heimspiel gegen Leipzig.
Ja, definitiv. Also die Leipzig-Spiele haben ja immer einen großen emotionalen Faktor, weil eben RB Leipzig RB Leipzig ist. Und es ist einfach auch ein Gegner, der mit dem früheren Trainer Marco Rose kommt. Das ist der nächste Emotionsfaktor. Der Rose ist jetzt nicht ganz so stabil in Leipzig, auch wenn es jetzt einen Erfolg gab. Also da kommt einiges wieder zusammen, aber das wird ja dann am nächsten Podcast unser Thema sein, das Thema Leipzig. Und erstmal ja, werden die Gladbacher sich ein bisschen freuen dürfen, die Fans über dieses 4:2 in Bremen. Der ein oder andere wird sich das Testspiel anschauen und bin mal gespannt, was bei Omlin dann am Ende rauskommt. Wie gesagt, jetzt Montagmorgen um 9:45 wissen wir es noch nicht. Ich gehe davon aus, dass es gegen Leipzig nicht reichen wird. Jetzt mal so Prognose und bin mal gespannt, wie dann auch Franck Honorat und Rocco Reitz, die dann gegen Leipzig ja wieder dabei sein werden, die Mannschaft wieder ein bisschen verändern werden. Da gibt es ja doch einige Themen, die auch für Gerardo Seoane dann da sind. Und von daher, abgesehen mal vom Torwartthema, das ergibt sich ja dann auch aus der Omlin-Klamotte. Also von daher, trotz Länderspielpause eine spannende Zeit bei Borussia Mönchengladbach.
Ja, und das ist doch alles, was wir wollen. So, in dem Sinne würde ich sagen, alles abgehakt. Viele, viele Themen rund ums Bremen-Spiel. Manche jetzt sportlich für den Ausgang nicht relevant, aber zumindest interessant. Und unterm Strich ein 4:2. Ich muss gerade hier reingucken, ich bekam gerade eine Mail rein von einem, ein Leser schreibt uns, wir sollen aufhören, von Europa zu reden. Gut, haben wir jetzt nicht gemacht,
ja, gut,
aber nächstes Mal vielleicht.
Ja, wir hören jetzt auch auf. Ich hab's auch, hören Sie auf mit Ihrem Schwachsinn für Auswärtserfolge. Ist auch eine Meinung, die man haben kann, aber es ist nun mal faktisch so, es gibt eine Tabelle. Die Tabelle ist die letzte Wahrheit im Fußball und die sagt halt, dass Gladbach das Thema Europa besetzt. Und wir haben ja auch nicht gesagt, dass sie einziehen, die Borussen, sondern dass sie sich die Option erarbeitet haben, dort zu sein. Aber wie gesagt, man kann auch alles ganz anders sehen und das gönnen wir auch jedem und sagen dann, in dem Fall nennt man das dann sportverbundenes Vergnügen oder gar kein Vergnügen, was auch immer.
Länderspielpausensport ist ja auch Sport, ne?
Also. Ja, genau. In diesem Sinne, tschö.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de